Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über die 6 typischen schnellen Veränderungen, wenn man sich für den Weg des professionellen Bauablaufs entscheidet. Also wenn du jetzt Chef, Inhaber und Gesellschafter eines Handwerksbetriebes bist zwischen 10 und 6 Mitarbeitern und du auch mega genervt bist von den nicht planbaren Durchsetzungen von berechtigten Vergütungsansprüchen, wenn du Projektleiter hast, die mega abgenervt sind von dem ganzen schwachsinnigen Argumentationen der halbwissenden Architekten und Fachplanern und du das Gefühl hast, dass wir dort gefühlt unterlegen sind als Handwerker und das vor allen Dingen ändern möchtest auf wertschätzende Augenhöhe, dann ist der professionelle Bauablauf für dich ein Weg, wie du das auf Augenhöhe technisch orientiert hinbekommst, nämlich auf Grundlage deiner technischen Erfahrung und deiner technischen Expertise, ohne einen Juristen hinzuzuziehen. Ja, an der Stelle nochmal die klare Ansage von uns. Baurechtler und Juristen, das sind reine Urteilstheoretiker. Die checken nur Rechtsprechung und beraten euch, wenn überhaupt, im Kontext dieser Rechtsprechung. Und das bringt euch keinen Schritt weiter, weil ihr dann auf Gegenwehr stoßt. Und wenn man dieses Hin- und Hergeschreibe juristisch macht, führt das zu keinen vernünftigen Lösungen außergerichtlich. Ne? Vor Gericht macht das alles gar keinen Sinn. Es braucht überhaupt nicht vor Gericht zu gehen. Wenn es vor Gericht geht, ist es unserer Meinung nach immer ein Misserfolg für alle Beteiligten, ja, dass das Spiel verloren wurde im Kontext der Bauabwicklung. Und von daher vertreten wir halt die Auffassung, strategisch, technisch orientiert vorzugehen und dabei durch eine systematische Dokumentation immer proaktiv auch die ganzen möglichen Ablehnungsgründe der Auftraggeberseite im Keim zu ersticken. Weil das Schöne an der ganzen Misere ist halt eben, diese Störungssituationen wiederholen sich ja gefühlt in jedem Projekt. Und das einzig Schöne daran ist wirklich, dass du daraus eine systematische Argumentationskette aufbauen kannst, die dir hilft, die ganzen unsinnigen Schreiben der Auftraggeberseite zu entkräften und einfach Schritt für Schritt dadurch näher zu kommen zu deiner planbaren Durchsetzung für die berechtigte Vergütung, die dir ohnehin nach Vertrag zusteht. So, ich habe dir ja gesagt, dass so Muster gibt, die sehr schnell und sehr oft sich wiederholen. Und ich möchte jetzt einfach mal einen Überblick geben, was so ein typisches Musterstart ist. Und erstens sind insgesamt 6 Punkte, die für mich wichtig sind für die heutige Folge. Erster Punkt ist, dass man einfach eine Blaupause bekommt, wie man ein Projekt strukturiert. Also wirklich Schritt für Schritt angeleitet von LV-Analyse. Wie komme ich überhaupt zu LVs? Wo finde ich Vergabeplattformen? Mache ich Bieterfragen? Warum mache ich Bieterfragen? Wie stelle ich Bieterfragen? Stelle ich Bieterfragen nur zu technischen Themen? Stelle ich Bieterfragen zu vertraglichen Themen? Stelle ich Bieterfragen zu unwirksamen Klauseln? Stelle ich Bieterfragen zu Zeiten, die im Vertrag erwähnt sind und so weiter? Also Schritt für Schritt und wirklich handlungsorientiert. Da geht es dann schon los, dass man einfach für neu beginnende Projekte dort eine neue Struktur aufbaut. Dann ist ja immer wesentlich, ein zweiter Teil, nämlich eine Struktur reinzubekommen, ein bisher gestörtes Projekt. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn Projekte gestört laufen, kostet dich das am Tagesende jeden Tag Geld, das heißt, dein Kontostand sinkt. So, damit man in diesem jetzigen Projekt eine Kehrtwende hinbekommt auf Sicht von mehreren Wochen, dann ist halt auch hier der Projektleitfaden extrem wichtig, weil der behandelt sogar ganz, ganz diffizil und konkret die letzten Detailtiefen aus den Zusammenhängen des Vertrages, zum Beispiel Bautagesberichte. Also wie müssen Bautagesberichte erstellt sein, was muss da rein, was muss da nicht rein, vor allen Dingen extrem geiler Praxistipp. Wie schaffst du es als Büro, sage ich jetzt einfach mal, die Dinge so vorzubereiten, dass deine Poliere, deine Obermonteure, deine Bauleiter vor Ort nur noch ankreuzen müssen, weil die haben ja keinen Bock auf Freitext schreiben. Ne? Kein Mensch ist bei uns technisch orientiert in der Ausbildung dazu erzogen worden, VB-konforme Langtexte auf der Baustelle zu erzeugen. Das ist völlig absurd, dass du diese Verantwortung auf die Baustelle abgibst. Wichtig ist, dass du die Verantwortung übernimmst und akzeptierst, dass du dir im Vorfeld im Büro die ganzen Texte überlegen musst. Denn nochmal, Zusammenhang, die Sachen wiederholen sich. Du brauchst nur zu Papier zu bringen und dann kann der Bauleiter vor Ort einfach nur ein Kreuzchen setzen. Ja, das ist sinnvolles Bautagesbericht dokumentieren. Denn dann bringt dir auch der Bautagesbericht Kohle am Tagesende. So, also es geht extrem diffizil rein. Natürlich behandeln wir in dem Projektleitfaden auch Schritt für Schritt, wie ein prüffähiger VB-konformer Nachtrag zum Beispiel aufgebaut sein muss. Ne? Du wirst deine Nachträge auch immer so schreiben, es gibt, wenn überhaupt, einen Vortext, sehr geehrter Auftraggeber, im Folgenden bieten wir unsere Leistungen an. So, dann kommen die ganzen Positionen im Kurztext. Ne? Und dann kommt noch, vielen Dank, wir freuen uns auf Ihren Auftrag und bitten, ne, um Unterschrift, so nach dem Motto. So, dieser Nachtrag hat nichts mit VOB-Konformität zu tun und kann jeder Planer, jeder Architekt einfach dem Grunde nach ablehnen, weil er einfach nicht prüffähig ist. Ne? Also da gehört schon richtig Schmalz dazu. Auch diese ganzen Sachen Schritt für Schritt einfach in so einem schönen Ablaufplan hinterlegt mit extrem vielen Word-Vorlagen, dass du einfach nur copy-pasten musst, dass du innerhalb von einer Stunde deinen Laden komplett VOB-konform aufbaust. Ist wirklich so, ne? Und zwar immer handlungsorientiert. Bautagesbericht zum Beispiel innerhalb von 5 Minuten. Einfach Copy-Paste. Nachträge schreiben, jetzige Aufwände sowieso und dann einfach nur 2 Minuten Copy-Paste, Vorbemerkung, Nachbemerkung rein. Ne? Also das heißt im Grunde nach Nachtragsbegründung rein und den Kalkulationsnachweis, den du auch als Vorlage bekommst. Also wirklich extrem praxisorientiert und ich sag mal wirtschaftlich denkend. So. Okay. Dann natürlich gibt es ja neben dem Abwicklungsthema der VBB auch, ich sag mal, ein paar Spezialthemen, ne? Zum Beispiel so ein Beschleunigungsnachtrag. Das ist halt ein baubetrieblicher Nachtrag. Da gibt es halt so ein extra Modul, ne? Nachtragsmanagement oder zum Beispiel Bauzeitnachträge, ist auch ein Spezialthema. Ne? Oder wenn wir sagen, wir machen Rechnungen und Kündigungsabrechnung und so weiter. Das heißt, wir haben extra Abrechnungstraining und so weiter. Also wirklich extrem rollenbasiert. Und wenn man das dann tut, im ersten Schritt hat man da innerhalb kürzester Zeit seinen Laden in eine andere Richtung manövriert und ausgerichtet und kann dann eben mal planbar anfangen, die nächsten Wochen und Monate die Vergütung reinzuholen, die euch zusteht. So. Dann zweitens, der typische Muster, was zweitens immer als erstes angesetzt wird, ist das Thema Bauzeiten. Also, welche Ansprüche stehen mir überhaupt zu? Kann ich da Geld verlangen? Wie bahne ich das an? Wie berechne ich das? Wie dokumentiere ich das? Wie gehe ich mit der Ablehnung um? Und du kannst dir ja vorstellen, ne? Also die Ablehnungsgründe wiederholen sich auch immer irgendwann, weil es gibt ja nicht jeden Tag einen neuen Ablehnungsgrund, den jemand erfindet. Es sind, wie gesagt, 13 Ablehnungsgründe, die sich irgendwann immer wiederholen. Von daher ist es auch für dich schön planbar, systematisierbar, dass du einfach Bauzeiten in Zukunft sauber vergütet bekommst. Und damit verdienst du erstmal das Geld, was dir zeitabhängig nach Vertrag sowieso zusteht. Ja, das heißt, wir lösen innerhalb kürzester Zeit ein Liquiditätsthema. So, dann guckt man im Schritt 3, das ist so das dritte typische Muster, wie man Urkalkulationen aufbaut und wie man Urkalkulationen abgibt und warum man sie abgeben sollte, auch wenn man sie nicht abgeben muss. So, da gehören jetzt baubetriebliche Zusammenhänge rein, da gehören VBA-Zusammenhänge rein. Wenn man kein öffentliches Projekt hat, kommen die Zusammenhänge aus dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung rein und aus der VBC und aus dem AGB-Recht, weil, ich sag mal, wenn man da einen vernünftigen strategischen Ansatz fährt und die Urkalkulation entsprechend aufstellt, wie sie für dich arbeitet, wenn man bauzeitliche Störungen hat, und die haben wir im Nebenprojekt, dann hast du dort auf Grundlage der dargestellten Vergütungsansprüche in der Kalkulation einen durchaus großen Hebel, deinen Verhandlungsrucksack voll zu machen. Denn am Ende, sind wir nochmal ehrlich, wollen wir nicht vor Gericht, wir wollen auch nicht irgendwie was einklagen, sondern es geht darum, dass man mit dem Auftraggeber auf Augenhöhe ein paar Dinge verhandelt. Ne? Und das macht natürlich für dich dann nur Sinn, wenn dein Verhandlungsrucksack voll ist und nicht schon halb leer. Und wenn du dann verhandelst, ist der, ne, sind nachher 10.000 Euro, die du bekommst. Das macht 0,0 Sinn. Also auch da gibt es da bundesweite Empfehlungswerte, die wir haben in regionalen Bundesländern, ein bisschen unterschiedlich, Gewerke unterschiedlich natürlich, aber diese Datenbank hat sonst keiner in Deutschland, also allein das ist schon eine unfassbare Wertschöpfung, wenn man diese Transparenz genießen kann, die wir jetzt die letzten 10 Jahre bundesweit aufbauen durften. Genau. Dann ganz wichtiger Punkt, das ist dann Nummer 4, Thema Ausführungsunterlagen. Auftraggeber dieser Welt, Architekten dieser Welt und Fachplaner dieser Welt haben in ihrer einschlägigen Ausbildung, in der Techniker-, Meister-, Ingenieurausbildung nie etwas darüber gehört, was dann Umfang und Qualität in der Planung sein muss. Das bedeutet, die Ausführungsplanung, die du in der Regel vorgelegt bekommst, hat das Wort nicht ansatzweise verdient, weil kein Mensch weiß, was da rein muss. So, es gibt in jedem Gewerk unterschiedlichste Detailtiefen, die zu beachten sind in der Ausführungsplanung der Auftraggeber. Und wie geil wäre es bitte, wenn du jemanden hast, so wie wir, der dir passgenau für dein Gewerk diese Detailtiefe sofort in einem Vierseiter an die Hand gibt. Damit kannst du dem Auftraggeber dann mal klar und transparent schildern, was der eigentliche Job ist für den Planer und Architekten. Im Übrigen zahlt der Auftraggeber ja ungekürzt ein Honorar für eine Ausführungsplanung. Und der Auftraggeber weiß aber nicht, dass die Ausführungsplanung mangelhaft und unvollständig ist. Das heißt, durch dich erlangt der Auftraggeber eine unfassbare Transparenz, kommt zum Ergebnis, dass der Planer seinen Job nicht richtig gemacht hat, kommt ja zur weiteren Erkenntnis, dass der 10 Jahre lang zu viel für seine Planer generell ausgegeben hat, also Steuermittel oder Budgets einfach so verschwendet hat. Und dann geht es einfach um die Abgrenzung, nämlich was ist denn Teil der Planung vom Auftraggeber und was ist Teil deiner Werkstatt- oder Montageplanung. So, ganz, ganz technisch orientiertes Ding, hat kein Jurist Insights zu, hat kein Jurist Planung zu, weil es auch projektspezifisch immer betrachtet werden muss. Nicht alle, ich sag mal, dir zustehende Detailtiefen sind auch in jedem Projekt erforderlich. Ne? Das ist auch unterschiedlich auf das Projektvolumina bezogen. Und dann kannst du das aktiv steuern, das Thema. Entweder du sagst ganz einfach, ich mache hier nichts, bis die Ausführungsplanung vernünftig vorliegt, was grundsätzlich korrekt ist. Oder du sagst, hey, lass mal hier einen Kompromiss machen. Wir haben hier das und das und das Thema aus der Planung. Das ist nicht klar. Hierzu unsere Bedenken. Hierzu klarer Haftungsausschluss. Und dann kommt der Öffentliche und sagt, nee, Haftungsausschluss machen wir nicht. Und dann sagst du, kein Problem, ich kann dir trotzdem helfen zu lösen. Ich biete dir die Ausplanung der Ausführungsplanung an, damit ich anschließend meine Montageplanung machen kann. Ne, wir machen dir den Umfang, kostet dich x Euro. Verweis auf die VBB, Paragraph 2 Absatz 9. Da gibt es 30% der Auftraggeber, die beauftragen dich für die Planung. Dann gibt es die anderen 30% der Auftraggeber, die ghosten dich und gucken, dass der Planer seinen Job macht und dann kriegst du 2 Monate später für eine vernünftige Planung. Ne, hast bis dazu dann deinen Bauzeitanspruch. Und die anderen 30% lehnen das nach wie vor ab und versuchen das einfach dir so aufs Auge zu drücken. So, und dann muss man halt einfach schauen über Anordnungen und über weitere Eskalationsstrategien, dass du da nicht in die Haftung kommst und das vor allen Dingen nicht, ich sag mal, umsonst machst. Ne? Klar. Genau, so, dann haben wir den 5. Punkt, nämlich das Thema Mindermengenausgleich. Zur Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge, hier haben wir das Jahr 2024, so also 3 Jahre nach Corona. Ne? Nehmt bitte mit, ein Planer, ein Architekturbüro musste in Corona-Zeit auch Homeoffice anbieten. Das Problem ist nur, Homeoffice ist ja kein Problem, aber die VPN-Tunnels, damit die Software-Konstrukte genutzt werden können, die funktionieren halt nicht stabil. Ne? Das heißt, die Planungen haben sich massiv verzögert. LVs konnten nicht erstellt werden, Ausführungspläne wurden gar nicht erst gemacht, weil das extrem viel Datenvolumen frisst und Deutschland immer noch nicht als vernünftig ausgebautes Infrastrukturland überall eine vernünftige Internetanbindung hat. Von daher, was jetzt auf den Markt kommt, ist massiv mit dem dicken Daumen geschossen, entspricht überhaupt nicht der Realität, also die Massenermittlung spricht überhaupt nicht der Realität, weil die Ausführungsplanung nie vorlag. Und wenn dann überhaupt Massen geschossen wurden, passen die Massen überhaupt nicht zur Ist-Situation. Das heißt, ein krasser Punkt ist halt, dass die LVs mit Massen überlastet sind, damit der Planer denkt halt, jo, dann hat der Auftraggeber wenigstens Budgetsicherheit. Ist aber alles Bullshit, weil dir steht ja das zu, was da drin an Massen auch in Fördersätzen vereinbart wurde. Und wir haben teilweise, also mir fällt gerade ein Elektriker ein, der hat einen 400.000 Euro Auftrag gehabt in Potsdam. Der konnte nachher nur 240.000 Euro abbrechen, haben wir 6.000 Euro Mindermengenausgleich bekommen, ne, mit einem Zeitersatz von 6 Stunden. So, überleg dir das mal, da hast du 10.000 Euro Stundensatz für einen Handwerker. Das macht kein Mensch sonst in der Baubranche. So, von daher, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also der Mindermengenausgleich in der heutigen Zeit muss man unfassbar behutsam und achtsam damit sein. Nachträge kompensieren eben nicht, ne? Die werden nicht angerechnet in der Saldierung, weil das zeitabhängig alles nicht in der ursprünglichen Vertragslaufzeit läuft. Und ja, was dann halt immer auch im sechsten Thema kommt, ist halt so kleinteiliges Arbeiten. Ne? Also wir gehen ja immer davon aus, in einem normalen VB-Vertrag, dass wir kontinuierlich und mit eigenen Dispositionen vernünftig arbeiten dürfen. Ist aber in vielen Fällen ja nicht der Fall, weil man kleinteilig nur arbeiten kann. Man muss dann irgendwie einen Tag unterbrechen in der Woche, hat dann Sicherungszeiten, Aufräumzeiten, Organisationszeiten, Lagerzeiten und dann muss man sich wieder in die Arbeitsaufgabe später eindenken und so weiter. Genau, das sind alles so Punkte, die darauf einzahlen, dass du hier auch Unproduktivitäten erleidest, die teilweise ja in teilweise 10%, 15%, 20% der ursprünglichen Vertragssumme ausmachen. Und die zahlst du aus eigener Tasche, wenn du sie nicht vergüten lässt. Ne? Genau. Ja, das sind so mal die übergeordneten 6 wesentlichen schnellen Entwicklungen, die man in kürzester Zeit, ja, innerhalb von ein paar Wochen und 3 Monaten auf die Reihe bekommt. Und damit ist dann schon mal sehr viel geholfen. Und wenn du jetzt einen Eindruck hast, wow, darüber sollten wir auf jeden Fall konkreter sprechen, dann trag dich jetzt gerne auf www.vb.de/termin zu einem unverbindlichen Erstgespräch ein. Einer aus unserem Team wird sich gemeinsam mit dir unterhalten und mal so einen Status Quo ermitteln. Anschließend werden wir dir Schritt für Schritt zeigen, wie man das bei dir implementieren kann. Und wenn wir uns in dem Gespräch gut verstehen, dann können wir uns auch sicherlich eine langfristige Zusammenarbeit sehr, sehr gut vorstellen. Das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.